Stell dir mal vor, du schaust gerade das absolut lang ersehnte Finale deiner Lieblingsserie. Du sitzt da auf der Couch, die Hände total verkrampft, die Augen kleben förmlich am Bildschirm.
Oh ja, man kennt dieses Gefühl, wenn man einfach gar nicht mehr blinzeln will.
Genau. Und der Protagonist, nennen wir ihn jetzt einfach mal Hiob, der hat gerade wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Er hat nach diesem unerträglichen, völlig unerklärlichen Leid so einen ultimativen Unschuldseid geschworen.
Er stellt sich quasi in den Staub und wirft Gott direkt den Federhandschuh vor die Füße.
Absolut. Und die Spannung im Raum, die ist einfach unerträglich. Die Musik schwillt an und du wartest nur darauf, dass sich der Himmel öffnet und der Schöpfer des Universums persönlich antwortet. Und genau in diesem Moment
passiert etwas völlig Unerwartetes.
Ja, exakt. Es spaziert ein völlig neuer Charakter in die Szene. Ein Typ, der in den dutzenden Episoden davor nicht ein einziges Mal auch nur erwähnt wurde. Der stellt sich da in die Mitte und hält einen scheinbar endlosen, total ausschweifenden Monolog.
Keine Pointe, kein himmlisches Gewitter.
Nichts. Nur ein Typ, der redet. Willkommen zu The Deep Dive. Genau diesen monumentalen und scheinbar völlig deplatzierten Cliffhanger nehmen wir uns heute nämlich vor.
Das ist wirklich einer der faszinierendsten literarischen Momente überhaupt.
Unsere Mission heute ist die Analyse von Dr. John Walton, genauer gesagt seine 20. Vorlesung. Da nimmt er nämlich die Kapitel 32 bis 37 des Buches Hiob komplett auseinander. Es geht um diesen berühmten oder vielleicht eher berüchtigten Elihu-Diskurs.
Ein Abschnitt, der viele Leute beim Lesen wirklich verrückt macht.
Ja, total. Und da fragt man sich doch handwerklich als erstes, warum baut der Verfasser dieses Textes hier so eine massive, fast schon frustrierende Störung ein? Ist das einfach nur unfassbar schlechtes Pacing?
Also im ersten Moment wirkt das tatsächlich wie so ein literarischer Unfall. Viele Interpreten und Gelehrte haben über Jahrhunderte hinweg genau das argumentiert.
Dass es einfach ein Fehler war?
Genau, die dachten halt, dieser Elihu sei so eine Art Eindringling, ein Fremdkörper im Text, der vielleicht später von irgendeinem übereifrigen Redakteur da ungeschickt reingepresst wurde.
Ah, okay.
Aber Dr. Walton zeigt durch eine sehr genaue strukturelle Analyse, dass das eben keine redaktionelle Schlamperei ist, das ist pure kalte Absicht. Der Erzähler nutzt hier einen strategischen Schachzug, der tief in unserer menschlichen Psychologie verankert ist. Er lässt uns, also das Publikum, ganz bewusst am langen Arm verhungern.
Er nutzt also unsere eigene Ungeduld gegen uns. Wir wollen endlich diese göttliche Auflösung haben und stattdessen bekommen wir, naja, eine menschliche Straßensperre.
Exakt. Der literarische Effekt davon ist wirklich enorm. Wir halten ja praktisch den Atem an, weil die theologische Fallhöhe gigantisch ist. Wird Gott diesen waghalsigen Hiob jetzt zerschmettern oder wird er sich rechtfertigen?
Die Spannung ist ja am absoluten Höhepunkt.
Und in genau diese quellende Stille, in der eigentlich der Donner rollen müsste, da bekommen wir stattdessen diese Reden von Elihu präsentiert. Das ist eine massive Verzögerungstaktik.
Okay, also die Spannung wird quasi nicht zerstört, sondern bis zur absoluten Schmerzgrenze gedehnt.
Richtig. Und gleichzeitig zwingt uns der Autor damit, bevor Gott das letzte Wort hat, dass wir uns mit einer völlig neuen, hochentwickelten theologischen Perspektive auseinandersetzen müssen.
Okay, wenn wir das also mal aufschlüsseln und akzeptieren, dass dieser Auftritt ein brillant kalkulierter Störenfried ist, dann drängt sich doch direkt die nächste Frage auf. Wer ist dieser Kerl überhaupt?
Das ist die entscheidende Frage.
Ich meine, wenn da drei weise alte Freunde schon episch daran gescheitert sind, Hiob zur Vernunft zu bringen, warum glaubt dann ein scheinbarer Niemand, er hätte plötzlich die Lösung? Wer ist Elihu?
Dr. Wattens Notizen liefern hier ein sehr spannendes linguistisches Detail. Das wirkt wirklich wie so ein Scheinwerfer auf Elihus Rolle. Wir müssen uns da mal die Namen ansehen.
Okay, schieß los.
Also Hiobs andere drei Freunde heißen Eliphas, Bildad und Zophar. In den Ohren des damaligen antiken Publikums klangen diese Namen überhaupt nicht vertraut. Die haben einen sehr fremdländischen, distanzierten Klang.
Die kommen also gar nicht aus der direkten Ecke der Zuhörer.
Genau, die repräsentieren sozusagen die Weisheit der umliegenden, nicht-israelitischen Welt. Aber dann betritt Elihu die Bühne. Und sein Name ist unverkennbar und tief verwurzelt hebräisch.
Ah, krass. Und was bedeutet der Name?
Die Bedeutung ist absolut programmatisch. Elihu bedeutet, er ist mein Gott.
Boah, das ist ja fast schon unverschämt plakativ. Er trägt sein theologisches Motiv buchstäblich wie so ein Namensschild auf der Brust herum. Er markiert also sofort sein Territorium.
Ja, er positioniert sich absolut unmissverständlich. Dr. Walton nutzt da ein sehr hilfreiches Modell, um die Dynamik des ganzen Buches zu erklären, das sogenannte Dreieck der Theodizee.
Okay, warte mal. Theodizee, das ist ein ziemlich großes, schweres Wort. Bevor wir da jetzt weitergehen, lass uns dieses Dreieck doch mal kurz aufzeichnen für alle, die das nicht jeden Tag hören. Was genau sind diese drei Ecken?
Klar, also stell dir ein gleichseitiges Dreieck vor. Die erste Ecke ist die Prämisse, dass Gott absolut mächtig ist.
Okay, Gott ist mächtig. Habe ich.
Die zweite Ecke, Gott ist absolut gerecht. Und die dritte Ecke, Hiob ist völlig unschuldig.
Okay. Und das Problem im Buch Hiob ist jetzt wahrscheinlich, dass in der Realität dieses extremen Leidens unmöglich alle drei Ecken gleichzeitig wahr sein können, oder?
Ganz genau. Du musst dich für zwei entscheiden und die dritte im Grunde opfern. Wenn Gott mächtig und gerecht ist, kann Hiob nicht unschuldig sein.
Und wenn Gott mächtig und Hiob unschuldig ist, dann kann Gott nicht gerecht sein. Das ist ja ein echtes Dilemma.
Ja. Die drei älteren Freunde haben deswegen Hiobs Unschuld geopfert, um eben Gottes Gerechtigkeit zu retten. Hiob hingegen opfert tendenziell Gottes Gerechtigkeit, um an seiner eigenen Unschuld festzuhalten.
Verstehe. Wo stellt sich jetzt unser Eliahu mit seinem krassen, programmatischen Namen hin auf diesem Dreieck?
Eliahu baut seine metaphorische Festung kompromisslos in Gottes Ecke auf. Er ist der ultimative Verteidiger der göttlichen Souveränität. Er wird uns ja als ein junger Weiser präsentiert.
Junger Weiser heißt, er war die ganze Zeit schon da.
Ja, jemand, der physisch anwesend war, der aber die ganze Zeit geschwiegen hat. In der Kultur des alten Orients war der Respekt vor dem Alter absolut fundamental. Man sprach einfach nicht, bevor die Älteren nicht ihr Pulver komplett verschossen hatten.
Er hat also tagelang einfach nur zugehört und beobachtet.
Ganz genau. Er hat die fehlerhaften Argumente der Freunde analysiert und auch Hiobs immer weiter anwachsende Rebellion. Aber jetzt, wo die Alten verstummt sind und Hiob Gott buchstäblich vor Gericht zerren will, da platzt es einfach aus ihm heraus.
Er quillt also buchstäblich über vor Worten, weil er das Gefühl hat, dass Gottes Ehre auf dem Spiel steht. Da muss ich jetzt aber mal skeptisch einhaken.
Nur zu.
Das klingt ja alles wahnsinnig dramatisch. Aber haben die drei älteren Herren nicht eigentlich exakt dasselbe versucht? Die haben doch auch endlos auf Hiob eingeredet, um Gottes Handeln zu rechtfertigen und Hiob irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Das könnte man auf den ersten Blick denken, ja?
Eben. Wenn Elihu also nur ein jüngeres, lauteres Echo von diesen dreien ist, dann ist er doch irgendwie überflüssig. Warum verbraucht der Text dann so verdammt viel wertvollen Platz für ihn?
Weil er eben kein Echo ist. Das Faszinierende daran ist, er ändert die Spielregeln komplett. Die anderen drei Freunde operierten im Grunde aus reiner Verzweiflung heraus.
Wie meinst du das?
Naja, ihr Weltbild verlangte zwingend, dass Hiob gesündigt haben musste. Also stocherten sie völlig im Nebel herum. Sie stellten vage Behauptungen auf, so nach dem Motto, vielleicht hast du ja Witwen betrogen oder vielleicht hast du Waisen bestohlen.
Ah, sie mussten sich also heimliche Sünden ausdenken, um ihre theologische Gleichung irgendwie zu retten.
Exakt. Und Elihu macht genau das nicht. Er ist der Einzige im gesamten Buch, und das ist ein entscheidender Punkt, der sogar Gottes spätere Reden einschließt, der eine ganz spezifische, greifbare und vor allem beobachtbare Anklage gegen Hiob erhebt.
Moment mal, wenn er ihm keine heimlichen Sünden aus der Vergangenheit vorwirft wie die anderen, klagt er ihn dann für irgendwelche Gedankenverbrechen an? Was bleibt denn da noch übrig?
Er klagt ihn für sein Verhalten im Hier und Jetzt an. Die Anklage lautet ganz klar Selbstgerechtigkeit.
Oh, das ist interessant.
Ja. Elihu wirft Hiob nicht vor, dass ein dunkles Geheimnis zu seinem ursprünglichen Leid geführt hat. Er wirft ihm seine aktuelle Reaktion auf dieses Leid vor. Er klagt Hiobs Haltung an, sich selbst vehement auf Kosten von Gottes Ruf zu rechtfertigen.
Also Hiob ist so besessen davon, seine eigene makellose Weste zu beweisen, dass er im Grunde bereit ist, Gott als einen ungerechten Tyrannen darzustellen. Und das ist Elihus Angriffspunkt.
Richtig. Damit verlegt Elihu das Schlachtfeld komplett. Er kämpft nicht mehr um Hiobs Vergangenheit, er kämpft um Hiobs Gegenwart.
Und wenn ich mir Waltons Notizen da so ansehe, nimmt Elihu damit eine sehr spezifische strukturelle Rolle ein, die wir eigentlich schon aus dem Text kennen. Er wird quasi zu einem neuen Herausforderer, oder?
Exakt. Er spiegelt den Ankläger aus den allerersten Kapiteln des Buches wider. Diese literarische Parallele ist enorm wichtig für das Verständnis. Ganz am Anfang trat ja der himmlische Herausforderer, der Satan, vor Gott und stellte Hiobs Motive in Frage.
Genau. Lass uns da mal kurz in die Tiefe gehen, weil das super wichtig ist. Der ursprüngliche Herausforderer argumentierte basierend auf der sogenannten großen Symbiose. Das ist ja im Grunde diese urantike Vorstellung von Religion als so einem gigantischen kosmischen Verkaufsautomaten.
Ein sehr passendes Bild, ja.
Ich werfe oben ein paar gute Taten, Gebete und vielleicht Opfer hinein und unten fallen Reichtum, Gesundheit und Sicherheit heraus. Und der Herausforderer sagte damals zu Gott, Hiob liebt dich nicht. Er liebt nur den Wohlstand, den du ihm gibst. Nimm ihm den Wohlstand weg und er wird dich verfluchen.
Genau, das war die Logik. Die große Symbiose war das absolute Fundament, auf dem die Gesellschaften des alten Orients ruhten. Ohne dieses transaktionelle System wäre das Universum aus ihrer Sicht eine völlig chaotische, unberechenbare Hölle gewesen.
Man brauchte also diese Illusion der Kontrolle durch frommes Verhalten.
Absolut. Der erste Herausforderer behauptete also, Hiobs Frömmigkeit ist eigentlich nur versteckte Gier. Und nun kommt Elihu als der zweite Herausforderer. Aber er wählt einen anderen Weg. Er stellt nicht Hiobs anfängliche Motive in Frage, sondern seine Gerechtigkeit in seiner jetzigen Reaktion auf das Leid.
Aber hier scheint Elihu, so messerscharf etwas auch argumentiert, einen massiven, fast schon tragischen, blinden Fleck zu haben. Wenn ich das richtig verstehe, formuliert er zwar diese neue, greifbare Anklage der Selbstgerechtigkeit, aber in seinem tiefsten Inneren irrt er sich doch fundamental über Hiobs Charakter, oder?
Ja, das ist die Tragik von Elihus Charakter. Er glaubt nämlich weiterhin, dass Hiob heimlich an diese große Symbiose glaubt. Er selbst durchschaut und verabscheut diese oberflächliche Symbiose zwar.
Er weiß also, dass Gott nicht einfach gekauft werden kann.
Richtig. Aber er unterstellt Hiob fälschlicherweise, dass dieser insgeheim immer noch von genau diesem Profitdenken getrieben wird. Er liest Hiobs Wut als die Frustration eines Geschäftsmannes, dessen Vertrag ungerechterweise gebrochen wurde.
Dabei hat Hiob doch durch sein unfassbares Ausharren in den vorherigen Runden längst bewiesen, dass Wohlstand um jeden Preis absolut nicht sein innerster Antrieb ist. Hiob sucht doch eigentlich nach Wahrheit, nach einer Begegnung mit Gott, nicht nach seinen verlorenen Schafen.
Exakt. Das hast du sehr gut zusammengefasst.
Weißt du, das erinnert mich an so eine Szene vor Gericht. Stell dir vor, der Staatsanwalt, also unser Elihu, der hält ein flammendes, rhetorisch brillantes Plädoyer. Er klagt den Angeklagten für ein Verbrechen an, das tatsächlich gerade in diesem Moment passiert, nämlich Selbstgerechtigkeit.
Mhm.
Der Angeklagte sitzt da und brüllt den Richter an, erhebt sich völlig über das Gesetz, macht sich also direkt im Gerichtssaal schuldig. Soweit so gut.
Die Tat ist offensichtlich, ja.
Aber dann präsentiert dieser brillante Staatsanwalt ein völlig absurdes Motiv. Er argumentiert, dem Angeklagten ginge es nur um blanke Gier und finanziellen Profit. Dabei hat der Angeklagte aber längst bewiesen, dass ihm Geld völlig egal ist und er eigentlich aus tiefer existenzieller Verzweiflung heraus handelt.
Eine sehr starke Analogie.
Der Staatsanwalt hat also den richtigen Tatgang, aber er verkennt die Seele des Angeklagten völlig, weil er in seinem eigenen Zynismus gefangen ist.
Die Analogie trifft wirklich den absoluten Kern der Sache. Elihu sieht den äußeren Fehler ganz klar, also diese Arroganz, sich über Gott zu stellen, aber er ist blind für Hiobs gebrochenes Herz.
Okay, das führt uns jetzt aber zu einem massiven logischen Problem in Elihus eigener Theorie. Wenn Elihu Hiob gar nicht beschuldigt, in der Vergangenheit heimlich gesündigt zu haben, wie um alles in der Welt erklärte dann den Beginn von Hiobs immensem Leid?
Das ist der Moment, wo er wirklich kreativ werden muss.
Ich meine, das traditionelle System, das die anderen drei Freunde gebetsmühlenartig wiederholt haben, das lautete doch, du hast früher gesündigt, also leidest du heute zur Strafe. Das hat ja offensichtlich ausgedient. Hiob war erwiesenermaßen vorher rechtschaffen. Wie baut Elihu die theologische Maschinerie um, um diesen Widerspruch aufzulösen?
Und hier wird es wirklich interessant. Er vollzieht eine bemerkenswerte philosophische Innovation. Dr. Walton analysiert sehr präzise, dass Elihu das Prinzip der Vergeltung, also das eiserne Gesetz, dass Gutes belohnt und Böses bestraft wird, nicht einfach über Bord wirft. Das kann er gar nicht.
Weil sonst sein ganzes Weltbild zusammenbricht.
Genau. Ohne das Vergeltungsprinzip würde sein Konzept von göttlicher Gerechtigkeit komplett in sich zusammenstürzen. Was Elihu stattdessen tut, ist, dieses antike System einem radikalen Upgrade zu unterziehen. Dr. Walton nennt es Vergeltungsprinzip 2.0.
Ein Upgrade, okay. Wie sieht das in der Praxis aus?
Für die drei alten Freunde war Leid ausschließlich remedial oder eben punitiv. Es war komplett rückwärtsgewandt. Du stiehlst ein Schaf, du brichst dir am nächsten Tag das Bein. Strafe folgt auf Tat.
Sehr simples Ursache-Wirkungsprinzip.
Elihu dreht nun die Zeitachse um. Er argumentiert, dass Leid nicht nur eine Reaktion auf die Vergangenheit ist, sondern präventiv auf die Zukunft wirken kann.
Präventives Leid? Puh, das klingt gefährlich nahe nach so einer dystopischen Geschichte, in der man für Verbrechen verhaftet wird, die man noch gar nicht begangen hat. So Minority Report-mäßig. Wie rechtfertigt ein weiser Gelehrter so ein Konzept?
Er rechtfertigt es durch die Begrenztheit der menschlichen Natur. Elihu argumentiert, dass tief in einem Menschen, selbst in einem so Rechtschaffenen wie Hiob, Fehler verborgen sein können, die noch gar nicht wirklich ausgebrochen sind.
Ah, also so schlummernde Fehler.
Genau. Hiobs Selbstgerechtigkeit und sein Stolz waren vielleicht immer schon da, aber sie schlummerten tief unter der Oberfläche, solange er reich, gesund und glücklich war. In Elihus Logik nutzt Gott das Leid wie eine Art Köder oder Werkzeug.
Das Leid war also zwingend notwendig, um das eigentliche tiefe Problem überhaupt erst an die Oberfläche zu zwingen.
Richtig, es ist ein Instrument, das den wahren Charakter im Feuer testet, um die Person vor einem viel schlimmeren, ultimativen moralischen Absturz in der Zukunft zu bewahren.
Wow. Lass mich mal kurz versuchen, das bildlich zu fassen. Das ist also nicht wie ein Automechaniker, der in die Werkstatt gerufen wird, um einen offensichtlich geplatzten Reifen zu reparieren. Das wäre ja die rückwärtsgewandte Strafe.
Genau.
Elihus Gott ist in diesem Bild eher wie ein Chefingenieur, der eine brandneue, scheinbar perfekte Brücke testet. Er unterzieht diese Brücke einem fast schon brutalen Stresstest. Er lässt da nachts heimlich Kolonnen von schwerem Panzer drüber rollen.
Ein guter Vergleich, ja.
Und warum? Nicht um die Brücke aus Spaß zu zerstören, sondern um mikroskopische Risse tief im Beton sichtbar zu machen, bevor sie im alltäglichen Verkehr katastrophale Ausmaße annehmen und hunderte Menschen in den Tod reißen. Der extreme Druck erschafft den Riss nicht, er zwingt ihn nur in Sichtbare.
Das ist eine fantastische Übersetzung seiner Argumentation. Der Stresstest erschafft den Fehler nicht, er offenbart ihn einfach. Und rhetorisch ist das extrem mächtig von Elihu.
Er sagt Hiob also quasi, Gott hat dich gar nicht bestraft, er hat dich getestet, weil in dir immer schon dieser Riss des Stolzes war. Und jetzt, wo du Gott anklagst, sehen wir ihn alle.
Ganz genau. Die Idee, dass ein gerechter Gott Leid zulässt, nicht aus Zorn über die Vergangenheit, sondern aus präventiver Fürsorge für unsere moralische Zukunft, das hebt die theologische Debatte im Buch Hiob aus dem Staub der alten Klischees auf ein völlig neues, intellektuelles Level.
Also ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, Elihu klingt schon irgendwie fantastisch. Er hat ein so viel eleganteres Argument als diese drei festgefahrenen Traditionalisten. Er verteidigt Gottes unangreifbare Gerechtigkeit. Er erklärt das Leid der Unschuldigen, ohne Gott zu einem grausamen Sadisten zu machen. Er scheint wirklich das theologische Perpetuum mobile erfunden zu haben.
Es wirkt im ersten Moment absolut wasserdicht.
Und warum? Und hier kommt jetzt der große Wendepunkt in Waltons Analyse. Warum scheitert Elihu am Ende trotzdem? Er baut dieses hochkomplexe, scheinbar perfekte Konstrukt und fällt damit doch auf die Nase.
Um sein Scheitern zu verstehen, müssen wir erstmal würdigen, wie verdammt nah er der Wahrheit eigentlich kommt. Walton betont sehr stark, dass Elihu nicht völlig falsch liegt. Er hat absolut recht, wenn er mit großem Nachdruck argumentiert, dass Gott den Menschen keinerlei Rechenschaft schuldet.
Gott ist nicht vertraglich an unsere Vorstellungen gebunden.
Richtig. Als begrenzte, sterbliche Lebewesen haben wir einfach nicht die intellektuelle Kapazität oder das moralische Recht, Gottes Lenkung des Universums einfach in Frage zu stellen oder sie an unseren winzigen menschlichen Maßstäben zu messen.
Und er hat ja auch völlig recht mit seiner Diagnose von Hiobs Fehler, oder? Hiob hat eine Grenze überschritten, als er Gottes Gerechtigkeit in den Schmutz zog, nur um sich selbst reinzuwaschen.
Ganz genau, Hiob wollte Gott quasi auf die Anklagebank zwingen, während er selbst den Richterhammer schwingt.
Ja, das ist echt eine harte Grenzüberschreitung.
Exakt so sieht es auch Elihu. In dieser gehobenen, majestätischen Sicht auf Gott liegt seine absolute Stärke. Aber, und das ist das große, fatale Aber, das wir betrachten müssen, wenn wir die Geschichte in ihrem vollen Kontext sehen.
Wo macht er denn den Fehltritt? Er tappt doch nicht etwa in genau dieselbe Falle wie Hiob.
Ironischerweise tut er exakt das. Wenn wir das in den größeren Kontext einordnen, sehen wir das Dilemma. Elihu verurteilt Hiob für dessen Arroganz, überschätzt aber im selben Atemzug massiv seine eigene Fähigkeit, die tiefsten Mechanismen des Universums zu entschlüsseln.
Ah. Er ist also immer noch, trotz seines krassen intellektuellen Upgrades, ein Sklave der Theodizee?
Ganz genau. Er klammert sich immer noch an dieses Dreieck, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Er kommt von diesem Dreieck einfach nicht los. Er weicht die strengen Linien vielleicht ein bisschen auf. Er macht das System durch seine Präventivtheorie flexibler. Aber am Ende des Tages arbeitet er mit genau derselben Grundannahme.
Nämlich, dass Gerechtigkeit das einzige und absolute Betriebssystem des Kosmos ist. Er glaubt, dass eine mathematische Gleichung, auch wenn es jetzt vielleicht eine etwas kompliziertere algebraische Gleichung ist, ausreicht, um das absolute Chaos des Leidens in geordnete Sinnhaftigkeit zu übersetzen.
Und warum reicht Gerechtigkeit als Betriebssystem nicht aus? Ich meine, wir Menschen sehnen uns doch nach nichts mehr als nach Gerechtigkeit. Wir wollen doch, dass es fair zugeht.
Weil ein Universum, das ausschließlich auf strikter mathematischer Gerechtigkeit basiert, ein absoluter Albtraum wäre.
Ein Albtraum. Wie meinst du das?
Naja, es gäbe keinen Raum für Gnade. Keinen Raum für ein unverdientes Geschenk. Keinen Raum für eine Weisheit, die über einfache Ursache und Wirkung hinausgeht. Elihu glaubt, wir könnten das Warum des Leidens durch reine Logik knacken.
Und das funktioniert nicht?
Nein. Er erkennt nicht, dass Gottes Politik, also seine Art, die Komplexität der Schöpfung zu balancieren, unendlich vielschichtiger ist als das simple menschliche Konstrukt der ausgleichenden Gerechtigkeit.
Es reicht also nicht, einfach eine bessere Formel zu entwickeln. Das Problem ist der Versuch an sich, Gott überhaupt in eine Formel pressen zu wollen.
Genau. Seine Prämisse ist von Grund auf fehlerhaft. Er scheitert, weil er versucht, das völlig Unbegreifliche in greifbare, starre Regeln zu zwängen. Deshalb muss Gott später im Buch ja auch selbst aus dem Sturm heraussprechen.
Weil keine menschliche Weisheit, nicht mal diese krasse, fortgeschrittene Theorie von Elihu, diese Lücke schließen kann.
Richtig. Gottes Antworten werden Hiob und den Lesern später zeigen, dass das Universum nicht durch ein simples Gerichtssystem zusammengehalten wird, sondern durch Gottes unergründliche Weisheit.
Okay, das bringt uns jetzt zu der wirklich entscheidenden Frage am Ende dieses Deep Dives. Also, was bedeutet das alles für uns heute? Wenn du jetzt hier zuhörst, denkst du dir vielleicht, okay, das ist eine extrem faszinierende Theorie über einen uralten Text, alte Weltbilder und einen klugen jungen Mann, der vor Jahrtausenden geredet hat.
Aber die psychologischen Mechanismen dahinter haben sich in den letzten 3000 Jahren kein bisschen verändert.
Absolut nicht. Warum ist diese Lektion über Elihu heute in deinem modernen Alltag noch relevant? Ich behaupte mal, weil wir, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, alle einen kleinen, ziemlich lauten Elihu in uns tragen.
Wir alle wollen Erklärungen.
Ja. Denk mal an unsere moderne Welt. Wir haben diese große Symbiose überhaupt nicht hinter uns gelassen. Wir haben ihr nur neue Namen gegeben. Wir nennen es heute Karma, wir nennen es Hustle Culture, wir denken heimlich, wenn ich mich nur perfekt ernähre, dreimal die Woche Sport mache und toxische Gedanken komplett meide, dann bin ich vor Krebs oder Schicksalsschlägen sicher.
Das ist im Grunde pure Transaktionstheologie im modernen Gewand.
Absolut. Und wenn wir dann sehen, wie Freunde, Familienmitglieder oder Kollegen plötzlich völlig unerklärliche Rückschläge erleiden, ein gesundes Kind wird schwer krank, ein rechtschaffener Mensch verliert alles in einer Naturkatastrophe, dann schrillen in unserem Kopf sämtliche Alarmglocken. Die Welt wirkt plötzlich unsicher, das Chaos bedroht uns förmlich. Und was tun wir dann?
Wir verhalten uns exakt wie Elihu.
Genau. Wir suchen instinktiv, fast panisch, nach einer logischen Gleichung, um dieses beängstigende Chaos wieder zu ordnen. Wir wollen die Kontrolle zurück. Und sei es nur, indem wir nach verborgenen Fehlern bei den Leidenden selbst suchen. Wir sagen dann Dinge wie, naja, vielleicht haben sie ja doch heimlich geraucht. Oder vielleicht haben sie einfach nicht hart genug gearbeitet.
Oder wir reden uns eben ein, dass dieses Leid surely nur ein karmischer Stresstest ist, der sie am Ende viel stärker machen wird.
Ja, wir tun alles, wirklich alles, um nicht akzeptieren zu müssen, dass die harte Realität des Lebens oft einfach nicht unserer bequemen Vorstellung von fairer Mathematik entspricht.
Elihu ist einfach der perfekte Spiegel unseres eigenen tiefsten Bedürfnisses nach Erklärbarkeit und Sicherheit. Er führt uns wahnsinnig schmerzhaft vor Augen, dass selbst die raffinierteste menschliche Logik, selbst das durchdachteste und eleganteste System, grandios scheitert, wenn es versucht, die unfassbare Komplexität der Realität oder eben die Dimensionen Gottes in eine ordentliche, kleine, kontrollierbare Box zu packen.
Und das bringt mich zu einem letzten, vielleicht etwas unbequemen, aber sehr tiefgründigen Gedanken, den du heute mit in deinen Tag nehmen kannst. Elihu war kein Dummkopf. Er war wirklich brillant. Er war vielleicht der intelligenteste, innovativste und genaueste menschliche Beobachter in dieser ganzen epischen Geschichte.
Definitiv.
Und doch scheitert ausgerechnet aus gerade er genau an dem Punkt, an dem er krampfhaft versucht, das absolute Mysterium des Leidens in eine saubere Gerechtigkeitsgleichung zu pressen. Wenn also nicht einmal der klügste Kopf im Raum das Universum berechnen kann, müssen wir dann nicht vielleicht endlich akzeptieren, dass echte tiefes Verständnis oft genau dort beginnt, wo unser menschliches Bedürfnis nach Kontrolle, nach Antworten und nach lückenloser Erklärbarkeit endet?
Ein sehr starker Gedanke.
Vielleicht ist die letzte Wahrheit unseres Daseins keine mathematische Formel, die wir irgendwann lösen werden, sondern ein gewaltiges Geheimnis, das wir lernen müssen, einfach auszuhalten. Denk noch einmal an unser Serienfinale vom Anfang zurück. Wenn die Spannung unerträglich wird, ist die wichtigste Antwort oft nicht die, die der lauteste und klügste Charakter im Raum in einem endlosen Monolog liefert,
sondern das, was danach kommt.
Und stattdessen anfangen, ihm zu vertrauen. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns so tief in diese antike, aber extrem aktuelle Materie einzutauchen.
Es war wieder mal sehr faszinierend.
Wir hoffen, du konntest einige echte Aha-Momente für deinen ganz eigenen Blick auf die Welt mitnehmen. Wir wünschen dir noch einen großartigen, inspirierenden Tag und wenn das Leben mal wieder völlig unlogisch erscheint, behalte deinen inneren Elihu im Auge. Bis zum nächsten Mal bei The Deep Dive.